swiftly analyze, swiftly analyze.
Hallo, Melissa.
Hallo, Sabine.
Welcome to Swiftly Analyzed Internationals. Nein, nicht Spaß. Zu dem bekanntesten Taylor Swift Podcast, den ich kenne. Weil ich keine kenne sonst.
Ich kann das so leider nicht sagen, weil ich kenne auch andere. Aber ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, Melissa und ich müssen die heutige Folge anfangen mit einem kurzen Appreciation Rant, würde ich sagen. Wir haben nämlich eine ganz wichtige Person in unserem Leben.
Die auch diesen Podcast hört.
Die einen ganz wichtigen Schritt in ihrem oder seinem Leben gemacht hat.
Was heute war, wo wir aufnehmen. Und diese Person weiß auch, dass wir jetzt danach aufnehmen.
Und wir wollen einfach mal nur sagen, you go.
Du hast rasiert.
Du hast rasiert. Das war wirklich ganz toll. Wir sind unglaublich stolz auf dich und fühl dich gedrückt.
Genau, das wollten wir hier an der Stelle einfach nochmal gesagt haben.
Pussy, pussy.
Sowieso. Ich sehe schon, so eine Art von Aufnahme wird es heute.
Ja, kurzer Disclaimer, mein Hirn ist heute ein bisschen schon durch. Wir haben beide schon einen sehr langen Tag hinter uns, der sehr viel Konzentration erfordert hat. Vor allem ich, muss man sagen, okay, Melissa hat keinen harten Tag hinter uns, ich habe den harten Tag.
Ich habe einen nervlich harten Tag hinter mir.
Genau, also ich entschuldige mich für jede Art von Brainfart schon mal vorab.
Ich freue mich drauf.
Das sind ja oft die lustigsten Folgen. Genau, heute wollten wir, bevor wir so richtig in das Lied starten, erstmal von dem, Gott, ich kann immer reden, Melissa, moderier du das.
Ich moderiere das an. Und zwar hat die New York Times eine Liste veröffentlicht mit den 30 besten lebenden American Songwriters. Also auf der Liste sind unter anderem Mariah Carey, Jay-Z, Dolly Parton, aber eben auch Taylor. Die haben jetzt quasi mit allen Leuten auf dieser Liste auch Interviews geführt und eben auch mit Taylor. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und wir haben uns das natürlich mal für euch angeschaut und angehört. Und ich bin jetzt gespannt, was Sabine dazu zu sagen hat. Ich habe nämlich ganz viel Meinung.
Ja, nur kurz vorweg, für alle, die es noch nicht gesehen bzw. gehört haben, werden wir es natürlich verlinken in unserer Folgenbeschreibung. Also, ich fand es ein sehr, sehr gut geführtes Interview. Ich fand die Stimmung sehr angenehm. Sie hatte sehr schöne Folien.
Das ist jetzt freigesprochen, frei schöne Bilder verwendet.
Das ist so Standard-Feedback nach Vorträgen. Nee, ernsthaft. Ich fand es so witzig. Sie hat ganz viele Dinge angesprochen, die wir das letzte Mal, vor allem wie es jetzt um diese Rock-Version ging, auch schon gesagt hatten. Ich dachte mir die ganze Zeit, Taylor, die hat so einen inneren Emo in sich. Also echt so, wie sie die Lyrics schreibt. Und das auch irgendwie gefühlt, alle ihre Lieder, für mein Verständnis, weil ich mag Rock sehr gern, auch großartig funktionieren würden, wenn die so richtig geile Rock- oder Emo-Tracks im Hintergrund hätten. Mhm. Deswegen fand ich es so lustig, dass sie von sich aus gesagt hat, dass sie von Emo inspired ist. Und es macht so Sinn. Und ich plädiere nochmal an dieser Stelle für Life of a Metal Girl.
Du solltest das mal bei ihr pitchen.
Ja, das wird sie auf jeden Fall auf mich hören.
Wenn ich auf dich, auf wen dann?
Stimmt. Deswegen fand ich es einfach so interessant. Wie fandest du denn den Parts? Hat es für dich auch Sinn gemacht, dass du...
Ja, auf jeden Fall. Generell fand ich es einfach super spannend, so ihre Perspektive und aber auch dieses, was sie aber auch in alten Interviews immer wieder gesagt hat, dieses Songwriting als Craft und als Art und dass es halt nichts ist, was man mal so macht, sondern dass es was ist, was man, ja, man kann ein gewisses Talent haben, man kann es auch lernen, aber man wendet da auch Techniken an und man schreibt da nicht irgendwas hin, sondern man verfolgt immer irgendein Ziel. Und ich finde, das kommt bei ihren Liedern total raus, aber das fand ich auch nochmal total schön dargestellt. Und ja, das mit den Emo-Einflüssen ergibt für mich auch voll Sinn. Also ich glaube, das habe ich auch so schon mal irgendwo gelesen, gehört, aber ich habe schon so viel über sie gelesen und gehört, dass ich alles nicht mehr so genau weiß.
Wusstest du oder war dir das schon mal aufgefallen? Sie erwähnt nämlich auch im Interview, dass sie zum Beispiel so Quirks hat und dass sie zum Beispiel es nicht mag, wenn irgendwie das nächste Wort mit demselben Wort beginnt, mit demselben Buchstaben beginnt, mit dem das letzte Wort aufgehört hat und dass sie deswegen manchmal irgendwie Dinge anders schreibt, als sie es eigentlich geschrieben hätte.
Es ist mir selbst so, also ich weiß, dass sie so bestimmte Quirks hat. Und das mit dem Buchstaben fand ich total lustig, weil sie dann ja auch ein Beispiel genannt hat.
Was war das dann halt immer
so? Our Song. Also da ist es so, when we're on the phone, und die Ursprungslyrics waren and talk real low oder you talk real low. Und dann ist es mit dem L bei real und low. Mhm. Und deswegen ist es real slow. Und das, ich weiß, dass das schon ganz, ganz oft Diskussion war, dieses, warum slow? Das ergibt keinen Sinn. Und jetzt wissen wir, warum.
Ich finde es auch witziger, dass die Lösung manchmal so viel einfacher ist, als die Fans sich vielleicht dann vorstellen. Einfach nur, sie mag das nicht. Das Witzige ist, es ist ja auch schwieriger zu singen. Real low, diese Doppel-Blablabla, als real slow. Also, das ist irgendwie dann auch nochmal lustig.
Ja, ich habe mir auch, also es war auch in diesem Interview so, dass es immer wieder, also es war nicht so, dass klassisch die Fragen gestellt wurden, sondern oft auch Dinge eingeblendet wurden oder einfach nur Stichworte. Und ich habe mir zu diesen einzelnen Kapiteln auch immer ein bisschen was mitgeschrieben. Also zum Beispiel, es kam auch ganz viel vor, was wir schon mal besprochen hatten, zum Beispiel dieses Thema des Country-Songwriting.
Ja, das ist mir auch
gefallen. Zum einen dieses, es kommt eine Geschichte und am Schluss kommt die Auflösung mit. Und das war ich! Aber auch dieses Breaking the Fourth Wall, was sie meinte, in Last Great American Dynasty. Und was ihr zum Beispiel auch, und was damals ganz, ganz witzige Reaction-Videos gab bei But Daddy, I Love Him auf Tortured Poets, gibt's eine Songzeile, da heißt I'm having his baby. No, I'm not, but you should see your faces. Und es war wirklich, als die Leute das Album das erste Mal durchgehört haben, so, I'm having his baby. Und dann reißen alle so den Mund auf und dann, no, I'm not, but you should see your faces. Und dann alles so diese Erkenntnis, scheiße, ich war gemeint.
Ja.
Was ich auch total spannend fand, auch so aus künstlerischer Sicht, war dieser Gedanke, dass so Lieder schreiben und Songwriting ein bisschen ist wie Filme machen. Aber du musst die ganze Geschichte halt und alles, was dazugehört, auf 3 bis 5 Minuten komprimieren. Und oder auch, wie sie es mit Folklore, mit einem Buchschreiben beschrieben hat. Und ich glaube, das ist auch das, warum mich Folklore von Anfang an so gecatcht hat. Weil es ist wirklich, in jedem Lied wird so eine komplette Geschichte erzählt. Und du hast immer das Gefühl, du lernst Charaktere kennen und begleitest sie da auf durch die Geschichte durch. Und ich finde das so catchy. Und spannend und aber auch irgendwie interessant zu sehen, wie sie das so bewusst auch macht und wie das auch so Ziel der Sache war. Ja, und generell, ich liebe einfach die Leidenschaft, mit der sie da über Songwriting gesprochen hat. Also auch der ganze Tonfall, die Mimik, die Gestik und dass sie aber dann auch noch so am Fangirlen ist. Also zum Beispiel bei Somba, wo sie meinte, und dann sitze ich da und dann denke ich mir, oh my God, are you kidding me? Und ich
so, Somba ist auch toll.
Ja, aber ich bin so, Taylor, genau so geht's mir bei dir. So dieses, are you kidding me? Ja, also ich fand's ganz, ganz spannend, großartig, toll. Schaut's euch an, wenn ihr Englisch gut versteht oder lasst euch deutsche Untertitel mit ausgeben. Für mich hat das so viel erklärt und was sie auch meinte mit, ich kann nichts dafür, was meine Fans aus bestimmten Sachen machen.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist das, was ich am lustigsten fand. Sie hat schon ja auch gesagt, sie findet es auch cool, dass sie halt so Detectives unter den Fans hat, die halt da irgendwie so voll viel reininterpretieren in die Lieder oder dass sie das auch mag, dass die Fans immer, kann man sich über Song 5 besonders freuen, weil das immer der emotionale Song ist und so. Aber sie war schon, ich hatte schon den Eindruck, dass sie auch schon so ein bisschen so war, so, aber irgendwann geht es zu weit.
Ja.
Kontrolliert euch mal ein bisschen.
Ja, generell hat sie schon so ein paar Punches gethrown, auch das mit Blank Space, wo sie meinte, das Lied gäbe es nicht, wenn nicht Leute, und mit Leute ist Ellen DeGeneres gemeint, Slideshows gemacht hätten mit meinen ganzen Boyfriends und so. Also sie beherrscht die Kunst, Leute zu dissen, ohne Namen zu nennen. Und was mir jetzt auch in dem Zusammenhang, gerade mit dem Reininterpretieren und so noch einfällt, sie meinte ja auch, dass sich insbesondere nach Folklore ihr Songwriting sehr stark geändert hat. Und ich finde auch das, was sie meinte mit der Song ist über den und der Song ist über den, dass das früher schon relativ klar war, auch wen sie meinen. Sie meinte ja auch, sie hatte da einfach einen anderen Ansatz.
Ja.
Und das ist aber das, was bei Tortured Poets ja ganz, ganz extrem war, wo es richtige Streits unter den Fans in Anführungszeichen gab. So, und dieses Lied ist über Joe und dieses Lied ist über Matty, weil XYZ. Und wo man aber ganz, ganz viel gesehen hat, okay, das könnte ein Hinweis auf diese Person sein, das könnte ein Hinweis darauf sein. Und da ist aber so viel miteinander verwoben und dann ja auch nochmal metaphorisch erweitert und auf eine andere Ebene. Und vielleicht war es ja doch noch ganz anders, dass das einfach gerade bei den letzten Alben noch viel komplexer alles geworden ist.
Das hat sie ja auch so irgendwie so gemeint, dass sie das, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht so gern mag, wenn die Leute so sehr sagen, es geht jetzt nur um diese Person, weil sie ist die Protagonistin.
Ja.
Sie ist die quasi die Songs schreibt. Ja. Sie sollte im Fokus stehen.
Ja. Ja, auch, was ja oft so eine Frage ist, irgendwie, ja, warum gefallen dir die Taylor-Songs so oder warum ist sie so gut? Das hat sie ja auch angesprochen, dieses Thema Mirrorball, so, dass Leute, wenn sie die Lieder hören, einfach immer ganz viel von sich selbst drauf projizieren und jeder, also ich meine, es ist ja auch so, jeder interpretiert ja Sachen irgendwie durch die eigenen Filter durch.
Ja.
Aber das ist halt auch, sie ist sich dessen halt bewusst und deswegen nutzt sie klar auch irgendwie bewusst vage Andeutungen oder einfach Sachen, wo sich viele Leute mit identifizieren können. Aber dadurch wird es halt relatable und es macht halt die Musik auch gut und erfolgreich, wenn halt Leute sich mit identifizieren können. Also
ja, es ist schon noch viel Strategie dahinter.
Ja, klar, aber das macht es ja auch gut. Und das sind wir wieder bei dem Punkt, Songwriting ist nichts, was passiert. Das ist was man lernen und trainieren kann und wo man besser werden kann. Und ja, aber ich würde euch einfach raten, wenn ihr dieses Interview anschaut, lest keine Kommentare.
Ich habe es ungute Kommentare
gesehen. Ja, natürlich.
Ach, ich habe es also angeschaut.
Bei der Seite, die wir euch verlinken, dann nicht. Aber gerade auf Instagram oder so, das ist ja wieder.
Gut, aber die Leute sind ja sowieso.
Ja, aber macht's nicht. Lest keine Kommentare. Das vermiest euch die Stimmung. Punkt. Und damit würde ich sagen, hätten wir es zum Interview.
Ja.
Und jetzt, da wir das Interview abgeschlossen haben und gerade noch gesagt haben, wie toll und komplex Taylors Songwriting ist.
Kommt jetzt mein Hauslied.
Sabine. Eine ganz kurze Zusammenfassung deiner Gedanken, bevor ich in den Text ein bisschen reingehe.
Ich habe hier keinen Hehl daraus gemacht, dass ich jetzt nicht the biggest Fan von, es geht heute natürlich um das Lied Wishlist.
Ah ja, genau, sollten wir vielleicht sagen.
Nicht der größte Fan davon bin, persönlich. Also mein Hauptproblem, das ich mit dem Lied habe, abgesehen davon, dass ich es musikalisch absolut nervig finde, also dieses gewitscht singende Refrain, bin ich auch gar nicht so der Fan von den Lyrics, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht so als Schlagwort schon mal. Ich finde, dass sie ein bisschen ein Hypocrite ist in dem Lied. Aber vielleicht lass uns doch mal positiv starten. Okay. Melissa, du bist ja ein Fan von dem Lied.
Was heißt Fan? Ich finde es ganz nett, aber also ich hätte es jetzt auch nicht vermisst, wenn es nicht auf dem Album gewesen wäre.
Ich dachte aus innen kommt, dass das eins von deinen Lieblingsliedern auf dem Album ist.
Nicht so crazy. Ich müsste eigentlich mal wieder ein Album-Ranking machen, weil sich da, glaube ich, in Side-Release schon nochmal verändert hat, aber sich so ein paar Favorites rauskristallisiert haben und andere. Ich habe jetzt keinen absoluten Hass-Song, aber die Lieder sind mir so, ich höre sie, wenn sie laufen, aber ich mache sie jetzt vielleicht nicht extra noch so. Und da gehört, glaube ich, Wishlist auch dazu. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, und deswegen, ich finde es super witzig, das ist Taylors Lieblingslied auf dem Album. Und das ist das letzte Lied, was sie für das Album geschrieben hat. Ihr müsstet gerade Sabines Gesicht sehen, das ist so witzig. Das ist das letzte Lied, was sie für das Album geschrieben hat. Und als sie das Lied hatte, war sie so, okay, jetzt ist das Album komplett.
Entschuldigung.
Genau. Ich finde es ein ganz nettes Lied, aber es ist jetzt nichts, was mich so voll vom Hocker haut und ist jetzt auch kein Grower, wo ich sage, fand ich am Anfang doof und jetzt gefällt es mir total gut. Ich finde es jetzt, glaube ich, besser als am Anfang, aber so ging es mir mit ganz, ganz vielen Liedern auf dem Album.
Ich finde es noch nerviger, seit ich mir die Lyrics angeschaut habe.
Na, siehst du, also wir haben vorhin schon gesagt, das wird heute wahrscheinlich die Folge, wo wir also mit unseren größten Meinungsdifferenzen, nicht im Sinn von, dass wir jetzt hier streitend aus dem Raum rausgehen, aber einfach so agree to disagree mäßig. Ja.
Ich will jetzt auch niemanden beleidigen damit. Ihr habt natürlich eure eigenen Meinungen und das ist auch fein.
Ich verstehe auch, glaube ich, voll, was du meinst. Vielleicht gehe ich da jetzt einfach mal los. Ich habe wieder versucht, Überschriften zu finden für die einzelnen Teile und habe die erste Strophe überschrieben mit Taylors Kapitalismus Level 13.
Ja.
Also alle, die das Lied nicht kennen, sie beschreibt da ganz, ganz viele tolle Dinge, die man sich mit sehr, sehr viel Geld kaufen kann. Yacht,
Balenciaga.
Balenciaga. Oh, also Balenciaga, I get it, ne? Ich meine, Hudson Williams ist jetzt hier associated, ne? Aber nein, Spaß. Also Designer-Klamotten und hier, sie sagt so fat ass with a baby face, also hier so Schönheitsstandards, bla bla bla. Sie sagt auch hier wieder was im Ophelia-Video auftaucht, an Oscar on their bathroom floor. Also an irgendeiner Stelle im Ophelia-Video sieht man eine Oscar-Statue am Boden liegen. Genau, und sie sagt einfach, die Leute wollen halt ganz, ganz viel. Im Pre-Chorus kommt dann ja, sollen sie haben, die verdienen absolut, was sie wollen und ich hoffe es für sie, dass sie es kriegen. Und dann geht's weiter mit dem Chorus. Und ich denke mir so, ja, ist schön, wenn du sagst, die Leute wollen das und sie sollen es kriegen. Aber das sagt sich halt auch leicht, wenn man Milliardärin ist, dass einem das alles egal ist.
Darf ich da kurz reingrätschen? Ich glaube, das wird tatsächlich halt der ähnliche Punkt darin. Mhm. Das nervt mich tatsächlich sehr. Also genau dieser Punkt, dieses, wenn du Milliardärin bist und alles hast, dann ist es natürlich sehr einfach, jetzt von auf andere hinab zu gucken und irgendwie zu sagen, weil im Chorus, auf den du jetzt dann im nächsten eingehen wolltest, sagt sie dann, ja, aber ich will nur dich, ich will Kinder und ich möchte, also halt, dass uns die Leute in Ruhe lassen. Und ich finde, das ist schon echt sehr, sehr heuchlerisch.
Ja, also das ist, ich weiß auch, dass das auch bei mir im Umkreis ganz, ganz viele einfach gesagt haben, so dieses Jahr, man kann leicht sagen, ich brauche diese materiellen Dinge nicht, wenn man weiß, entweder ich habe sie oder ich kann sie mir halt einfach kaufen, wenn ich das möchte. Es wäre wahrscheinlich glaubwürdiger, wenn das halt jemand schreibt und singt, der die diese Dinge nicht so einfach haben kann.
Ich finde auch, kennst du von KIZ, das orte ich mich hier als KIZ-Fan, KIZ-Gruppe, die oftmals sehr, wenn man sie nicht kennt, als sehr arschlochig einfach wahrgenommen werden können in ihren Lyrics. Wenn man sich mehr mit ihnen auseinandersetzt, weiß man, dass sie einfach sehr politisch sind und das mit einfach sehr, schon auch oft brutalen Texten vermitteln. Deswegen weiß ich jetzt nicht von allen der Fall. Aber die haben ein Lied, das heißt Geld. Und in dem Lied geht es eigentlich immer darum, dass es quasi, sie erzählen und dann sagen sie immer mit dem Nachhall, das ist Geld. Da machst du das und das, das ist Geld. Und da haben sie diese Line drin mit sagen, Geld ist nicht alles, das ist Geld.
Ja, ist wirklich so.
Und ich finde, das trifft so gut auf dieses Lied.
Ja, das ist so. Ja, und auch wenn sie sagt, ich wünsche euch, dass ihr das bekommt, was ihr wollt, ja, kauf's ihnen halt so. Also,
ja.
Ich meine, klar, das sind jetzt ja nicht nur rein materielle Sachen, da geht's ja auch wirklich sowas wie der Oscar oder die Goldene Palme, wo es dann auch drückt, okay, ich will, dass du Erfolg hast in dem, was du tust und so, ne?
Aber eigentlich steht sie ja normalerweise sehr dazu, dass sie halt ja schon auch ihre Diamonds mag und dass sie schon auch sehr, also die hält da ja, verbirgt ja nicht, dass sie eine Kapitalismus ist, so wie du das sonst sagst. Deswegen haben dich die Lyrics dann doch so sehr gewundert.
Ja. Wahrscheinlich halt auch, um irgendwie den Kontrast zum Refrain herzustellen, den ich überschrieben habe mit Taylor's Utopia. Also das ist so das, wie sie es auch selbst so ein bisschen beschrieben hat. Ich glaube, bei Jimmy Fallon war das, wo sie eben sagt, das wäre so ihre Utopie, das ist das, was sie haben will. Und an alle, die das Lied nicht kennen, den Text nicht kennen, sie sagt halt so, ich will nur dich. Ein paar Kinder, dass wir unsere Ruhe haben, hier kleines oder... Das sagt sie nicht. Nee, das sagt sie nicht. Sie sagt nur, wir wollen hier eine Einfahrt mit einem Basketballkorb und so, was halt so ein typisches amerikanisches Vorstadtding ist.
Ja, settle down, also halt sich niederlassen.
Genau.
Ruhige Umgebung vermutlich.
Und jetzt kommt was, wo ich sage, da kriege ich immer so ein bisschen, da werde ich immer stinkig. Und die Leute sagen, ja, hier der Refrain. Taylor promotet hier voll den Tradwife-Lifestyle. Und das geht mir auf den Keks. Weil nur, weil man sagt, ich will eine Beziehung, Haus, Kinder, hat das nichts mit Tradwife oder Antifeminismus oder sonst was zu tun.
Vor allem sagt sie ja auch explizit, sie möchte Boss up.
Ja,
das genau. Heißt, sie möchte schon halt ihr die Girl-Boss sein.
Ja, also auch gerade im Kontext mit anderen Liedern auf dem Album, also zum Beispiel jetzt Father Figure, was wir schon hatten, oder was auch noch kommt mit Cancelled oder so, das zeigt so, Leute, betrachtet Kontext, reißt Sachen nicht raus. Man kann sehr viele Dinge an Taylor kritisieren oder am Album oder sonst was. Oder einem kann das ja auch einfach nicht gefallen. Oder man kann sagen, boah, ich kann mich damit gar nicht identifizieren. Und das ist ja alles vollkommen legitim. Aber zu sagen, das ist jetzt Tradwife, bitte.
Das ist aber auch nichts, was mich jetzt per se gestört hat bei dem Lied. Nee. Aber das ist auch etwas, was wir ja schon diskutiert haben, wie wir ganz am Anfang über das Album generell gesprochen hatten, dass die Leute halt irgendwie ja auch abgefuckt waren von generell der Message, die das Album so sendet. Ja. Und das jetzt nicht nur in dem Lied, sondern auch irgendwie in Wood oder so, wo wir ja damals gesagt hatten, ich glaube, da waren wir uns einig, sie ist halt einfach verliebt.
Ja.
Und dann ist das auch fein. Und das ist auch nicht das, was mich nervt an dem Lied.
Nee, das ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dich das nervt. Aber mich nervt es, wenn andere Leute das
sagen. Ja, naja, voll. Das verstehe ich.
Genau. Ja, ich glaube, zu dem Thema andere Lieder oder Dinge, die anders sind als in anderen Liedern, komme ich am Schluss nochmal gebündelt. Sondern wird jetzt erstmal zur zweiten Strophe. Da ist mir nichts Besseres eingefallen als: Ich dachte, Kapitalismus hat ausgesprochen, aber nein. Am Anfang geht es so ein bisschen weiter mit diesem, ich nenne es jetzt trotzdem mal Vorstadtleben.
Ja.
So dieses, sie wollen hier Hunde und ihre Ruhe und sie wollen es alles. Und dann geht es wieder auf einmal weiter mit Real Madrid.
Das wollte ich dich fragen. Gegen wen werden da Shots gefeiert?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe eher, also correct me if I'm wrong, ihr Leute da außen. Ich habe ein Gefühl, das ist ein bisschen was wie Talk Real Slow. Es hat halt gepasst.
Ach so, ja.
Das wäre so meine...
And that could serve no hypocrite. They contract a contract with me in Madrid. Das kann man auch sagen, dass sich das auch ein bisschen rein...
Ja. Aber ich muss sagen, die Real Madrid-Stelle liebe ich musikalisch total. Die tickelt was in meinem Hirn, weil da ein Tonartwechsel mit reinkommt.
Ja.
Das gefällt mir gut.
Was mir übrigens gerade noch auffällt, wir haben den Pre-Chorus gar nicht angesprochen.
Ich bin vorhin schnell drüber gesurft.
Gesurft. Da wollte ich nur sagen, das ändert sehr wenige Dinge, wo ich mir tatsächlich notiert habe, haha, der versteckte Hit. Weil ich das so smart geschrieben fand mit dem and they should have what they want, they deserve what they want, hope they get what they want. Weil das so versteckt dieses vorher, ja, die wollen das und das und dann dieses get what you want ist ja total so, ihr werdet schon kriegen, was ihr verdient.
Ja, so. Also wäre die Strophe ein bisschen anders, könnte man wahrscheinlich auch sagen, so be careful what you wish for.
Ja.
Aber ich glaube, auch gerade im Kontext mit dem, was im Text so im restlichen Text so kommt, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, dass man auch im Deutschen nicht nett sagen kann, freut mich für dich oder schön für dich.
Good for you.
Ja, genau.
Good for you.
Ich würde hier unterstellen, dass da Shots gefeiert werden.
Ja.
Genau. Im Endeffekt, dann kommt nochmal der Refrain nach der zweiten Strophe, dann kommt die Bridge.
Apropos Refrain. Wie stehen denn eigentlich, okay, das kommt jetzt ein bisschen out of the blue, aber wie steht denn eigentlich Taylor Swift zu Katy Perry? Weil dieses Wish, Wish, List, List, das klingt für mich so extrem nach dem Katy Perry Song. Kennst du dieses Swish, Swish, Wish?
Nein, den kenne ich, glaube ich, nicht.
Das müssen
aber
wir
ich noch. Kann dir sagen, wie Taylor zu Katy Perry steht.
Ich habe mich nicht gefragt, ob das so indirekt Shots sind. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das hier nicht leiden kann.
Also, kennst du Bad Blood?
Ja. Yeah.
Jetzt wären wir wieder beim Thema. Dieses Lied soll um Katy Perry gehen.
Oh.
Es war so. Da gab es irgendwie, also die Story, die in der Öffentlichkeit war, dass irgendwie Katy Perry sich welche von Taylors Backup-Dancers und so gesnatcht hat und auf Tour mit denen gegangen ist und Taylor hatte die dann nicht. Und irgendwie gab es da Differenzen. Also sie haben sich gut verstanden, dann haben sie sich gestritten und jetzt sind sie aber wohl wieder fein miteinander und haben sich ausgesprochen und so weiter. Das ist so. Aber ich tauche immer nicht zu tief in diese ganzen
Dramen
ein, weil erstens, it's none of my business.
Mhm.
Zweitens, man erfährt ja eh nur das, was halt an die Öffentlichkeit kommt. Und was dahinter steckt, weiß man ja auch nie so genau.
Ja.
Aber also ich habe zu Katy Perry an sich ganz viele Gedanken, aber ich glaube, damit schweifen wir jetzt zu weit ab.
Darf ich dir das nur kurz vorspielen?
Ja. Ich muss sagen, diese Pause zwischen Wish und List hat mich am Anfang übelst gestört, aber mittlerweile nicht mehr so.
Für mich hat es direkt nach dem Katy Perry-Song geklungen. Übrigens auch, ich kein Fan, auch nicht.
Menschlich schwierig, aber ich finde es witzig, dass sie jetzt den ehemaligen kanadischen Premierminister datet. Das ist so.
Weißt du, sie ist halt jetzt grounded. Sie hat Earth von oben.
Hast du die Bilder gesehen? Die waren zusammen auf Coachella.
Was?
Ja, also Katy Perry und Justin Trudeau. Das ist ganz wild.
Interesting. Okay, zurück
back to business.
Back to business.
Back to the bridge.
Back to the bridge. I made wishes on all the stars.
Ja, foreshadowing of wood? Fragezeichen. Nein, ich habe die Bridge, habe ich die Überschrift gegeben, Taylor changing the prophecy. Und damit möchte ich zu dem Thema kommen, was in diesem Lied oder generell wie sich Taylors Leben verändert hat im Vergleich zu früheren Songs. Mhm. Und ein Lied, das eben auf Tortured Poets war, das war, das heißt The Prophecy, und der Refrain ist so, please, I've been on my knees, change the prophecy, wo sie eben erzählt, dass sie hatte Beziehungen, die sind immer gescheitert und jetzt ist sie einfach, sie ist am Boden und zerstört und sie fleht einfach nur, bitte, bitte, ändere mein Schicksal, bitte, es muss doch da irgendwen für mich geben, mit dem ich glücklich sein kann und so.
Ja.
Und das ist jetzt eben hier so dieses, I made wishes on all of the stars und bitte, bitte, bring me a best friend who I think is hot. Und also deshalb Taylor changing the prophecy.
Das fand ich auch irgendwie interessant wieder, weil sie in dem Interview, noch einmal zurückzugehen, ja auch gesagt hat, dass irgendwie die Bridge für sie irgendwie oft dieser Moment ist, wo sie halt besonders emotional und besonders bam schreiben kann.
Und ich finde, das merkt man auch, dass sie halt, dass ihr Bridges sehr wichtig sind. Deswegen sind es ja, also ich meine, deswegen sind es oft so Banger, ne? Andere Situationen, die jetzt in diesem Lied anders dargestellt werden als in früheren Liedern, ist zum Beispiel auch das We tell the world to leave us the fuck alone and they do.
Ja.
Weil es vorher in sämtlichen Liedern immer so das Thema war, was wir auch schon häufiger mal hatten, dass eben sie das Gefühl hat, dass ihre Beziehungen kaputt gehen durch den öffentlichen Druck und so weiter. Also Lieder, die jetzt mir hier auch gekommen sind, war zum Beispiel I Know Places, wo es genau darum geht, ich kenne einen Ort, wo wir uns verstecken können. Oder in Slut, wo es auch darum geht, so, wenn sie mich eh schon judgen, dann komm, lass uns einfach zusammen sein und rausgehen. Oder auch Dancing with Our Hands Tied, wo es darum geht, also es ist auch ein ganz schönes, aber ganz trauriges Lied eigentlich. Das hat sie geschrieben, nachdem sie ja erstmal für ein Jahr komplett aus der Öffentlichkeit draußen war oder nicht in der Öffentlichkeit sichtbar war und dann erstmals wieder draußen war, dann waren irgendwie Paparazzi und haben sie fotografiert und so. Und das Erste, was sie gemacht haben, war erstmal ihren Körper zu kommentieren und dass sie ja so zugenommen hat und bla 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 bla. Mhm. Und einfach schon wieder lauter Sachen in den Raum geschmissen haben. Und sie ist einfach nur nach Hause und hat nur geheult und geheult, weil sie so war, wie kann jemand mit mir in einer Beziehung das schaffen? Also da war sie zum Zeitpunkt mit Joe zusammen und sie hatte einfach super Angst, dass die Beziehung daran zerbricht. Und dann war dieses im Lied dann so, I loved you in secret und die haben so viel Meinung und we were dancing with our hands tied und so weiter. Also das ist was bei Taylor ganz, ganz lang Thema war und jetzt in diesem Lied sich so umgekehrt hat und ist jetzt nicht in der Bridge, aber passt eben auch zu dieser, Taylor changed the prophecy. Mhm. Das war's von meiner Seite aus soweit zu den Lyrics. Vielleicht noch so eine Taylor-Ironie, dieses, bei Wishlist, der Buchstabe S wurde ja durch Dollarzeichen ersetzt. Und sie sagt ja, diese Dollar, diese Wishlist, meine Wishlist ist genau nicht dieses finanzielle, materielle, sondern eben diese Zukunft, die ich mir hier so vorstelle. Aber haben wir ja vorhin schon gesagt, sagt sich halt leicht als Milliardärin.
Ich habe mich auch gefragt, also die meisten Punkte, die ich mir notiert hatte, hatte ich ja schon so durchklingen lassen. Also das mich nervt, dass sie halt eine Heuchlerin ein bisschen ist in den Lyrics. Aber was ich mir auch gedacht habe, ist, vielleicht ist es deeper als das. Also wie gesagt, ich glaube nicht, aber vielleicht schon. Man könnte nämlich ja auch argumentieren, dass sie sich selber versucht, ein bisschen davon zu überzeugen. Mhm. Also dass sie quasi immer so sagt, ja, die wollen das, die wollen den Reichtum, die wollen quasi. Und gleichzeitig hat sie aber ja in der Vergangenheit sehr wohl zugegeben, dass sie auch das cool findet, also halt das Geld haben und dann die Diamonds haben und dass sie dem jetzt auch nicht irgendwie abgeneigt ist. Und deswegen kam es mir dann, wo ich dann nochmal länger drüber nachgedacht habe, habe ich mir auch gedacht, das könnte sein, dass es auch so eine Art Self-Affirmation ist. Mhm. Also, dass sie sich das immer wieder selber sagt, ja, aber das ist nicht das, was ich will. Ich will ja das haben. Ich will die Kinder. Ich will quasi dieses ruhige Leben. Und dann hatte ich mir gedacht, wenn das so ist, dann könnte der Titel schon auch so eine Anspielung sein an dieses, sie will beides.
Mhm. Ja, vielleicht auch dieses, sie hat ja schon länger diese ganzen materiellen Sachen. Also, die ist ja jetzt 20 Jahre im Business und sehr erfolgreich im Business und die meiste Zeit erfolgreich gewesen. Trotzdem ging es eher nicht gut damit immer. Und trotzdem hat sie viele Dinge nicht gekriegt, die eben nicht materiell waren. Und hatte Beziehungen, die krachen gescheitert sind und war da unglücklich, war auch mental nicht immer ganz gesund und hatte da Probleme und dass vielleicht das jetzt auch, wenn du sagst, dieses, okay, ich weiß, das eine reicht mir halt nicht, ne? Das ist nicht das, was mich glücklich macht. Also vielleicht ist so dieses häusliche Familiegründen das, was mir gerade einfach gut tut und was mir fehlt. Und deshalb steht das jetzt auf meiner Wishlist, nachdem halt der Rest so abgehakt ist.
Ja, aber nichtsdestotrotz Ich weiß nicht, ob es wirklich so deep ist.
Ja.
Also, keine Ahnung. Es kann auch einfach sein, dass sie das halt wirklich meint, aber dann finde ich es noch immer ein bisschen nervig.
Bisschen schlecht umgesetzt.
Ja, wenn du sagst, Milliardärin da, ich brauche kein Geld. Das ist nichts, was ich jetzt gerade brauche.
Dann gib's mir.
Hat sie ja jetzt gemacht übrigens. Hast du das gelesen, dass sie irgendwie, ich glaube, Fans, die bei der Eras Tour waren, mit die wenig Einkommen hatten, $3,000 überwiesen hat?
Habe ich nicht mitgekriegt, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich habe kein Geld gekriegt.
Du hast zu viel Kohle, mir das sagen.
Woher weiß Taylor das?
Ich glaube zumindest so ähnlich. Also don't. Also bitte nicht jetzt hier zitieren. Ich glaube, dass ich das gelesen habe.
Das kann schon sein. Also wir hatten das mal gesagt, Zoe Kravitz oder so, dass ein Hobby von Taylor ist, dass sie durch GoFundMe scrollt und von den Leuten halt ihre Funding-Sachen vervollständigt, weil sie es halt kann, ne?
Ja. Ja, aber jetzt nochmal, um zu meinem finalen Eindruck vom Lied zurückzukommen, abgesehen davon, dass ich, wie man jetzt schon gehört hat, nicht der größte Fan der Lyrics bin, hat mich einfach das Musikalische wirklich sehr genervt. Und das Ding ist, ich hatte mir gedacht, es wird bei der Akustikversion besser werden, weil da finde ich zwar den Gesang, da hat sie dieses High-Pitch nicht, da macht sie das im Chorus nicht, das ist überdrehte Singen, aber da merke ich dann die Lyrics wieder so sehr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen hat für mich die Akustikversion es nicht besser gemacht, weil ich dann nur wieder noch mehr auf die Lyrics geachtet habe, die ich ja nervig fand.
Das heißt, die Akustikversion mit einem anderen Text.
Ja, aber dann wäre es ein anderer Song.
Ja.
So, change the chorus, change the title, change the lyrics and change the instruments. Dann mag es, ja.
Okay, wenn man bei Mama vier Buchstaben tauscht, wird es Bier, ne?
Ja. Exactly. Ich muss auch sagen, ich habe es zweimal gehört für unsere Folge heute und fand das schon anstrengend. Werde es nicht mehr öfter hören. Aber das ist auch okay. Also falls es jemanden unter euch gibt, der oder die das urfeiert, you go, girl.
I need to disagree. Ich muss sagen, je nach Laune vibe ich da schon zu.
Das ist auch okay.
Freut mich, dass du mir das erlaubst.
Ich bin heute ganz gönnerhaft, gell?
Ja.
Ja, aber Melissa, du hast ja gerade schon ein spannendes Thema angesprochen. Es wäre keine Melissa Sabine Taylor Swift Folge, wenn wir nicht auch noch eine Recherche Sabine Part hätten. Jingle an dieser Stelle. Oh, das könnte auch ein guter Jingle sein. Das klingt mehr wie so ein Newsflash.
Hier ist das erste Swiftly Analyzed Fernsehen mit den Rechercheergebnissen. Recherche Sabine.
Ja, Melissa hat schon etwas angesprochen, nämlich wie glücklich macht denn eigentlich dieses Materiell an dieser Stelle? Ich habe mich dieses Mal mit zwei unterschiedlichen Fragen auseinandergesetzt. Das eine war, wie gut können Menschen denn eigentlich vorhersagen, was sie glücklich macht? Und wie sehr sind es so materielle Dinge wie Geld zum Beispiel auch? Also prinzipiell mal gibt es den Fachbegriff, der da lautet Affective Forecasting, also affective, also im Sinne von affektiv, emotionsbehaftet, der Vorhersagen. Und das ist die Fähigkeit, vorherzusagen, wie wir uns in der Zukunft fühlen werden. Wenn man sich jetzt so grob diverse Studien durchliest, ist die grobe Meinung in den Studien, Menschen sind eigentlich tatsächlich nicht sehr gut darin, vorherzusagen, was sie auf Dauer glücklich macht.
Und überrascht mich das gar nicht.
Mich auch nicht.
Also alles, was mit Vorhersagen zu tun hat, Menschen sollten das nicht tun.
Stimmt. Und das Problem ist, dass es einen sogenannten Impact Bias gibt. Das heißt, Menschen können schon tendenziell gut sagen, was sie kurzfristig glücklich machen wird. Das Problem ist aber, dass sie die Wirkung überschätzen.
Mhm.
Das heißt, eine Gehaltserhöhung macht dich kurzfristig glücklich, aber die Leute denken im Vorhinein, das würde sie sehr viel länger glücklich machen, als es tatsächlich dann auch so ist. Sie schätzen die Intensität und die Dauer falsch ein.
Mhm.
Dann ist es aber auch so, etwas, was damit reinspielt, dass Menschen sich unglaublich schnell wieder daran gewöhnen an neue Lebensumstände. Effekt, der in dem Zusammenhang bekannt ist, ist die sogenannte Hedonik, also hedonistische Treadmill, also das Laufband. Das heißt, dass man quasi nach sowas wie Gehaltserhöhung, wie gesagt, oder dass man einen Traumjob bekommt oder dass man einen Lottogewinn hat, einfach sehr schnell wieder das Glücksniveau auf den Ausgangswert zurückkehrt. Ich glaube, dafür spielt auch sowas wie, ach so ein Fachbegriff, die Prospect Theory mit rein. Das heißt, wenn du quasi einen Zuwachs an Gewinn hast, dann wird das sehr schnell, dieser Zuwachs aus deinem normalen Niveau anerkannt. Und damit geht dann quasi dieses Glücksgefühl verloren, weil du dich ja daran gewöhnt hast, dass du quasi dieses neue Gehalt hast. Und übrigens, Side Note, wenn du dann wieder zurückfällst auf dein eigentlich ursprüngliches Anfangsniveau, dann wird das als extremer Verlust wahrgenommen, obwohl du ja eigentlich nur zum ursprünglichen Niveau zurückkehrst.
Weil Verluste immer schwerwiegender sind als Gewinne.
Genau. Das ist übrigens etwas, diese Prospect Theory. Wir reden ja sehr gern von Girl Math. Girl Math ist etwas, was eigentlich übrigens in der Psychologie in dieser Prospect Theory mit drinnen steckt. Also auch dieses in zukünftige Dinge investieren, dann wird es in der Zukunft nicht mehr als Verlust wahrgenommen, sondern eher als Geschenk, obwohl du es dir eher selber gezahlt hast. Dann jetzt zur Frage, aber wenn man dann jetzt Geld hat, ist es das etwas, was eigentlich glücklich macht? Also man kann jetzt nicht sagen, Geld macht nicht glücklich, aber es ist so, dass es quasi so ein Mindestniveau gibt, das man haben sollte. Das heißt, eigentlich geht es darum, man braucht ein Mindestlevel an Geld, um quasi die Grundbedürfnisse abdecken zu können und sich nicht unsicher fühlen im Leben oder auch Angst zu haben, dass man halt die Miete nicht bezahlen kann zum Beispiel. Und wenn man aber dieses Level erreicht hat, dann bringt eigentlich der Zuwachs nicht mehr so viel an Glück dazu. Das heißt, es gibt quasi so dieses Level, was ungefähr so bei 60.000 bis 95.000 Dollar pro Jahr liegt. Aber darüber hinaus, ob du dann mehr oder noch mehr hast, ist dann eigentlich fürs Glücksgefühl fast schon wurscht. Und das flacht dann quasi ab, das Glücksempfinden, das man zusätzlich bekommt. Was ich auch spannend fand, generell Materialismus, also ob man sich quasi extrinsische Motivation, heißt das in der Psychologie, also quasi an Dingen, die, von denen du nicht jetzt aufgrund deiner eigenen Interessen zum Beispiel motiviert bist, sondern eben sowas wie höheres Gehalt oder halt auch sich Dinge kaufen zu können. Wenn man quasi eher so eine Orientierung hat, sich von materialistischen Dingen motivieren zu lassen, dann gibt es tatsächlich sogar einen leicht negativen Zusammenhang zum Wohlbefinden. Das heißt, je materialistischer du bist, desto unzufriedener bist du tendenziell auch. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, wie gesagt, dass man quasi sich eigentlich eher von intrinsischen Dingen motivieren lassen sollte. Also halt sowas wie, Melissa und ich forschen auf jeden Fall nicht, weil wir so extrinsisch motiviert sind. Das kann man mal sagen, weil das große Geld macht man nicht. Sondern das ist schon sehr, sehr interessengesteuert. Und wenn man es aber aufgrund von extrinsischer Motivation machen würde, ich glaube, dann wirst du nicht glücklich in unserem Bereich. Ja, und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, nachdem ich dir das jetzt so alles erzählt habe, dass Taylor aber witzigerweise intuitiv oder vielleicht auch nicht intuitiv halt ganz viele Dinge beschreibt, die halt ja eh nicht auf Dauer glücklich machen oder nicht so glücklich machen, wie man das denkt. Also all diese Dinge, die sie unter They Want formuliert, abgesehen von They Want That Complex Female Character, ich finde schon prinzipiell komplexe Female Characters gut, aber sie formulierte halt ganz viele Dinge drunter, die halt, wo einfach die Forschung sagt, das macht auf Dauer nicht glücklich, nicht notwendigerweise. Zumindest nicht, wenn man so in einem gewissen Maß hat.
Ja.
Ja. Um die Grundbedürfnisse abzudecken.
Wie sagen die jungen Leute heutzutage? Checke.
Checke. Ich habe letztens einen neuen Begriff gelernt. Es gibt, wie man sagt, man auch Firma.
Was?
Einfach nur Firma. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann. Ich werde mich jetzt aus hier sehr alt outen, falls hier die...
Wenn jemand weiß, warum Firma... Ich habe gerade Schere geschnallt, jetzt kommen die mit Firma. Wann kommt... Also, warum Büro?
Ich weiß auch nicht. Warum Büro? Nein, ist gut. Sagen wir auch immer jetzt hier statt Firma Uni.
Uni, Büro.
Checke.
Oh, Checke sage ich aber leider echt viel zu oft.
Ich nicht.
Naja.
Ja, Melissa, hast du noch Gedanken zur Recherche?
Erstmal, wie immer, danke für die Übernahme dieser Aufgabe. Ich finde es immer wieder spannend und toll. Und ja, also es sind ganz viele Sachen, wo ich sage, das ergibt für mich auch total Sinn. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass man nicht nach materiellen Dingen streben darf oder sich nicht da was wünschen darf. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und checkt eure Ziele im Leben.
Checke.
Checke. Ich glaube, von mir kommt halt nichts Sinnvolles mehr.
Ich finde, es ist ja auch jetzt nicht an sich per se schlecht, sich auch mit materiellen Dingen zu belohnen. Darum geht es auch gar nicht. Es ist eher so, ich finde, das muss ausgewogen sein. Ja. Man sollte nicht nur Dinge machen.
Genau. Also man sollte Dinge schon auch tun und sich Dinge wünschen und Dinge erarbeiten, die man einfach mag, weil man sie mag, weil sie Freude bringen, weil man sie interessant findet und nicht, weil Geld.
Apropos übrigens, das finde ich auch immer ganz spannend, intrinsische Motivation für etwas, also wie gesagt, Interesse zum Beispiel für mich an der Forschung, lässt ja tendenziell nach, wenn man quasi extrinsisch dafür belohnt wird. Finde ich auch immer spannend. Das heißt, wenn du mir zu viel Geld kriegst für Dinge, die Spaß machen, dass dann eben die Motivation dafür nachlässt, wenn du nicht mehr extrinsisch motiviert wirst.
Ja, und ich glaube auch, ein Problem dabei ist auch, wenn wir jetzt auch so bei diesem Thema zum Beispiel, keine Ahnung, das Hobby zum Beruf machen oder so. Mhm. Das kann ganz toll sein, aber in dem Moment, wo ich Dinge nicht mehr tue, weil sie mir Spaß machen, sondern weil ich dann mein Geld verdiene, dann kommen ja auch nochmal ganz andere Interessensgruppen mit rein. Und dann muss ich mich vielleicht auch immer anderen anpassen und es kommt Druck und wie auch immer. Also ich muss gerade auch an Heated Rivalry denken. Falls ihr es noch nicht geguckt habt und noch gucken wollt, vielleicht jetzt skippen, damit es nicht spoilert. Als Shane sich mit Rose unterhält und sie so meint, ja, wie war das denn bei dir, als du noch 8 Jahre alt warst? Und er dann so meint, naja, da war so dieser ganze crazy Hockey-Stuff, der kam jetzt später, die Scoutings und so. Ja. Damals hat's einfach nur Spaß gemacht.
Ja.
Und dann, wo sie sagt, macht's jetzt keinen Spaß mehr? Und er so, naja, it got more intense. Das ist eben dieses, sobald Geld ins Spiel kommt, sobald Karriere mit ins Spiel kommt, sobald einfach da andere Leute mit reinreden, ja, es verändert sich halt und damit macht's halt vielleicht irgendwann vielleicht nicht mehr nur Spaß und ich mach's nicht mehr nur aus Interesse, sondern weil ich halt leider Miete zahlen muss.
Ich finde es auch spannend, wenn dann Leute aber es trotzdem wieder schaffen, zurückzukommen zu den Dingen, die sie eigentlich gern gemacht hatten. Yeah. So wie zum Beispiel die Alyssa, die ja für die USA angetreten ist, oder?
Ja. Yeah.
Beim Ice-Skating, die hatte ja eine Pause, eine längere. Falls ihr die Videos von Olympia nicht geschaut habt, von ihr, es ist wirklich unglaublich entertaining. Es ist sehr, 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 ich finde sie sehr toll.
Sie ist eine Maus.
Und die ist aber zurückgekommen mit der Aussage, sie will bestimmen.
Ja.
Sie will jetzt nicht vorgeschrieben bekommen, glaube ich, was sie essen soll. Sie möchte ihr Training quasi stark mitbespringen und auch die Choreografie, die sie macht.
Die Kleidung
und die Leute feiern sie so sehr für ihre Authentizität in einem Bürojob oder in einem, sagen wir, einem Sportbereich, wo sehr lang sehr viel Perfektion erwartet wurde von den Leuten. Finde ich cool.
Finde ich auch cool. Also ich mag sie total. Und vor allem, die ist ja auch noch so jung. Die ist ja gerade 20 oder so und da, oder 22, ich weiß nicht genau, aber da auch zu kommen und zu sagen, okay, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich in diesem Sport auch wert bin und auch finanziell, ne? Aber ich komme wieder aber unter meinen Bedingungen, weil mir das Spaß macht und weil ich den Sport liebe und ich das jetzt irgendwie verloren hatte und jetzt wiedergefunden habe und ach, das ist doch, sowas gefällt mir.
Da waren überhaupt einige Girlbosses dabei bei den letzten Olympischen Spielen.
Voll.
Genau, aber das ist ein whole nother Thema. Ich sehe, wir sind gerade schon hier gut in der Zeit.
Man merkt, wie uns das Lied total catcht, weil wir jetzt beim Eiskunstlaufen rausgekommen sind. Ich habe unseren Call to Action mal wieder ans Ende gestellt.
Natürlich. Ups. Melissa, du machst das immer so schön.
Ich mache das so schön. Okay. Bitte, bitte folgt uns auf Instagram. Folgt uns auf das Podcast-Plattform eures Vertrauens. Lasst uns eine gute Bewertung da. Schreibt Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Wir wissen, dass da außen irgendwelche Leute sein müssen, die diesen Podcast hören, die wir nicht persönlich kennen. Meldet euch bitte mal. Wir würden uns so freuen, einfach mal mitzukriegen, was das so für Leute sind, die uns zuhören oder wie ihr auf uns gestoßen seid. Wir freuen uns über jedes Lebenszeichen und hoffen, euch hat die Folge gefallen.
Das nächste Mal wird es gehen um
Knock on wood. Endlich, Sabine,
endlich fiebert. Darf ich das schon machen. Sitze hier schon tagelang nur mehr an Holztischen, damit ich endlich irgendwo draufklopfen kann.
Jetzt wird's erschmarrn.
Genau, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Swiftly Analyzed. Baba!
Ade!